Jemand hat mir vor ein, zwei Wochen ein Bild geschickt von so einem Plakat per WhatsApp. Vergebt einander. Das war nicht das Bild, sondern das ist jetzt ein besser sichtbares Bild. Aber das sehen wir am Bahnhof Zwiefelden. Wenn ihr auf Zwiefelden fahren mit der Bahn, sehen ihr so ein Plakat. Vergebt einander. Inspiriert natürlich von der Bibel, steht auch unten dran. Und wir machen auch Werbung in diesen Gottesdiensten. Die Bibel macht Werbung. Gott macht Werbung für Vergebung. Weil in unserem Leben oft so viel Bitterkeit und Schwierigkeiten da sind, weil wir es nicht geschafft haben, nicht gelernt haben, wie vergeben. Und wir haben wirklich gebetet für den heutigen Sonntag im Vorfeld. Einfach, dass Gott euch hilft, uns, ich muss mich mit ihnen nehmen, uns hilft, wirklich bestimmte Menschen zu vergeben, wo wir wie noch blockiert sind, wo Bitterkeit reingekommen ist, wo Unfreiheit da ist, eine negative Bindung an einen Menschen vorhanden ist. Und unser grosses Anliegen für heute war, dass du einen echten Schritt gehen kannst. Jetzt haben wir einiges gehört und ich finde es wichtig, dass wir am Anfang von dieser Predigt nochmal uns daran erinnern, was ist eigentlich Vergehen? Vergehen ist Folgendes. Ich lasse meinen berechtigten Anspruch auf Bekenntnis und Wiedergutmachung los und übergebe die Ausübung von Recht in die Hand von Jesus. Das ist das, was wir vor zwei Wochen gesehen haben. Ich habe die Tür nochmal vorgebracht. Sie ist übrigens beschlossen damals. Und sie bleibt darum auch zu. Nachher dann werdet ihr dann Gelegenheit haben, um da vorzukommen und gar nicht probieren. Es ist beschlossen. Also, aber ihr könnt eine neue Hand da hin tun. Und der Punkt ist, wir beschliessen dann halt, wie gewisse Menschen hinter einer Tür und sagen, du bist schuldig. Und du schuldest mir noch etwas. Und das ist auch wahr. Sie schuldet uns noch etwas, nämlich Wiedergutmachung und ein Bekenntnis. Und vergeben heisst, die Türen loslassen oder die Klinken loslassen und in die Hände von Jesus anvertrauen. Die Definition kommt aus dieser Bibelstelle, Römer 12, 18, wo es heisst, wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Und man sieht da ein paar ganz wichtige Sachen, die gängige Missverständnisse über Vergebung korrigieren. Man sieht anhand von dem zum Beispiel, ich muss mit Vergehen nicht warten, bis der andere einsichtig ist. Wenn du wartest, bis der andere anfängt, bußfertig werden, einsichtig werden, kann sein, dass du lang wartest, vielleicht ewig wartest. Aber Vergebung fängt eben nicht erst dann an und du musst nicht warten, bis der andere einsichtig wird. Natürlich hilft es, wenn der andere von sich aus auch kommt und sagt, es tut mir wirklich leid und ich will wieder Gutmachung üben. Logisch hilft das. Aber du musst nicht warten bis dann. Es ist wesentlich, dass du das verstehst. Du kannst eigentlich heute, ohne dass du weißt, wie es beim anderen aussieht, kannst du vergeben. Was wir weiter sehen, ist, dass Vergebung nicht das Gleiche ist mit Versöhnung. Versöhnung ist, wenn du wieder so gut auskommst mit dem anderen, dass du in Ausgang gehst mit dem, Zeit verbringst mit dem, einlatscht zu einer feinen Mahlzeit oder in die Ferien gehst, wieder Umgang hast. Das wäre Versöhnung. Wenn es von beiden Seiten her wieder so funktioniert, dass man miteinander Umgang haben kann oder sogar wieder gern Zeit miteinander verbringt. Aber Vergebung ist nicht das Gleiche wie Versöhnung. Und in unserem christlichen Kreis vermischen wir die beiden Sachen manchmal. Und das ist manchmal fast grausam. Weil die einen sagen, wenn ich vergib, muss ich dann mich auch wieder gern treffen mit dieser Person. Ja, es kommt darauf an, ob wir von gelben oder roten Flügen reden. Von was für einer Art von Sachen wir reden, aber es gibt Sachen, die so schwierig und schlimm sind, da muss man sagen, nein. Wenn du vergisst, heisst das noch lange nicht, dass du die Person auch nur einmal wirst müssen sehen. Man muss die beiden Sachen wirklich auseinanderhalten und gleichzeitig müssen wir auch aufpassen. Die einen denken, oh, habe ich echt wirklich vergeben? Ich habe ja noch keinen Umgang mit der anderen Person gefunden. Jawohl, es kann sein, dass du vergeben hast. Obschon du noch keine Versöhnung gefunden hast. Das ist eine ganz wichtige Unterscheidung, die wir hier haben. Und dann nochmal eine, wo durch die Definition und durch die Bibelstelle hineinkommt. Vergehen heisst auch nicht sofort wieder voll Vertrauen. Ich gebe euch ein Beispiel. Wenn dein Ehepartner dir untreu wird, ist es möglich zu vergehen, aber das heisst noch nicht, dass du ihm völlig vertraust. Vertrauen ist etwas Wachstümliches. Etwas, wo der Ehepartner sich wieder, darf ich das so sagen, wieder muss verdienen. Er muss über mehrere Jahre beweisen, dass er vertrauenswürdig ist, er oder sie. Zugang zum Handy, zum E-Mail, zu den Finanzen und alles geben. immer klarstellen, mit wem das er fort ist. Und so weiter. Der Ehepartner muss seine Vertrauenswürdigkeit wieder zeigen. Aber das heisst nicht, dass du nicht schon lange hättest können vergeben. Und die einen sagen, ich kann doch nicht vergeben, weil dem muss ich wieder grad sofort voll blind vertrauen. Nein, musst du nicht. Da gibt es einen wichtigen Unterschied. Und all das kommt aus dem heraus, dass wir sehen, wenn es möglich ist und so wie es an euch liegt, lebt mit allen Menschen im Frieden. Das Vergehen ist etwas, das stattfinden kann, ob schon der andere nicht einsichtig ist oder einfach noch nicht dort ist und noch sollte. Und da drin gibt es nochmal etwas, das ganz wichtig ist. Und das möchte ich heute Morgen auf besondere Art und Weise betonen. Und das war auch der Grund gewesen, der Punkt, wo ich euch gesagt habe, wartet noch ein bisschen mit Vergehen vor ein paar Wochen. Weil jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Wirklich vergehen kann ich erst, wenn ich meinen Gefühlen gegenüber ehrlich geworden bin. Ich meine nicht allgemein allen Gefühlen gegenüber, das wäre schon ziemlich herausfordernd, wenigstens wenn du ein Mann bist. Sondern meine Gefühle für die Person, die mir Unrecht da hat und wo ich es einfach nicht schaffe zu vergeben, diesen Gefühlen gegenüber musst du ehrlich werden. Erst dann kannst du wirklich loslassen. Diesen Gefühl von Ich will dieser Person wirklich eins hauen. Dieses Gefühl von, ich will, dass es dieser Person dort innen schlecht geht. Ich will Rache üben. Ich will meiner Wut freien Lauf lassen gegenüber dieser Person. Diesem Gefühl gegenüber musst du ehrlich werden. Sonst lässt du nicht wirklich los. Sonst bleiben die Emotionen in dir und du lässt etwas anderes los, aber nicht das, was wirklich entscheidend ist. In deiner Seele. Und da ist die Bibel, liebe Freunde, fast erschreckend ehrlich. Und wir lesen jetzt miteinander einen Text, einen der schwierigsten Texte der Bibel. Wir lesen miteinander einen Rache-Psalm. Jawohl, es gibt nicht nur die schönen Psalmen, es gibt Rache-Psalmen. Über die wird nicht so häufig predigt, meine atheistischen Freunde sagen, schau mal, wie brutal die Bibel ist. Und wenn du verschont geblieben bist im Leben, vor grösserem Unrecht, wirst du vielleicht verschrecken, was jetzt denn da zum Ausdruck kommt. Aber, wenn du grösseres Unrecht erlebt hast im Leben, und liebe Freunde, die Geschichten, die mir zum Teil erzählt worden sind, jetzt nur schon in diesen paar Wochen durch die Gottesdienstreihe, sagen wir, da in unserer Mitte, sind Leute, die Schreckliches erlebt haben. Wenn du das erlebt hast, dann wirst du vielleicht bei dem, was jetzt denn beschrieben ist, dich mit dem einen oder anderen können identifizieren. Es ist ein Psalm, der geschrieben worden ist von Juden nach der Deportation aus Jerusalem, aus Israel, vom babylonischen Heer. Das babylonische Heer hat auf grausamste Art Jerusalem einen Erdboden gleich gemacht und hat Hilfe gehabt, von umliegenden Völkern, von den Edomitern. Die kommen auch vor in diesem Psalm. Und jetzt sind die Juden in dem Babylon und sie verarbeiten die grausame Vergangenheit. Und wir lesen es jetzt miteinander. Den Teil haben wir nicht vor im Zettel, ich lese aber den ganzen Psalm vor heute Morgen. An den Flüssen von Babylon saßen wir und weinten. Wenn wir an Zion dachten, wie es gsi isch. An die Weiden dort, also am Fluss von Babylon, hängten wir unsere Zittern, unsere Gitarren, unser Schlagzeug, Musikinstrument weg. Die uns gefangen hielten, forderten von uns, eines unserer Lieder zu singen. Unsere Peiniger verlangten von uns, fröhlich zu sein. Singt uns eines eurer Zionslieder. Doch wie könnten wir ein Lied für den Herrn auf fremdem Boden singen? Jetzt, ihr alle kennt das Lied, das inspiriert ist von dem ersten Teil vom Psalm. Er geht nachher noch weiter. Ich lasse euch mal laufen. Bestimmt habt ihr schon mal am Radio folgendes Lied gehört. Rivers of Babylon. By the rivers of Babylon. Ihr habt das schon gehört? Ja, gesehen doch. Schönes Lied, oder? Das ist direkt aus dem Psalm inspiriert. Seht ihr das? Also ich habe gestaunt, so ein fröhliches Lied, so ein cooles Lied. Wenn ihr in Disco wäret, hättet ihr tanzt dazu. Das ist eine sehr kommerzielle Version von einem Lied, das in Jamaika von der Rastafari geschrieben worden ist, wo protestiert haben gegen die Unterdrückung durch das britische Regime. Die haben gut gecheckt, was das für ein Psalm ist. Das ist nicht einfach nur ein fröhlicher Text. Und das Lied hört dann übrigens auch an diesem Punkt auf. Es geht nicht weiter, da hättest du kein Geld gemacht damit, mit dem, wie es weitergeht. Aber es ist interessant, dass gewisse Leute checken, was für eine Kraft da in diesen biblischen Texten ist. Und wir lesen jetzt weiter. Jerusalem, wenn ich dich je vergesse, dann soll meine rechte Hand mir den Dienst versagen. Meine Zunge soll mir am Gaumen kleben, wenn ich nicht mehr an dich denke, wenn Jerusalem nicht mehr meine allergrößte Freude ist. Herr, vergiss den Edomitern nie, was sie am Unglückstag Jerusalems getan haben, als sie riefen, reiß die Stadt nieder, reiß sie nieder bis auf den Grund. Da ist äußerste Grausamkeit, völlig unnötige Grausamkeit und Vernichtung und Dehumanisierung ausgeübt worden. Jetzt kommt der happige Teil. Du Stadt Babylon, die du einst verwüstet sein wirst, wohl dem, der dir einmal vergelten wird, was du uns angetan hast. Wohl dem, der deine Kinder packt und sie am Felsen zerschmettert. Und jetzt Obacht. Mal noch ganz ruhig. Empfiehlt die Bibel da, dass wir Kinder von unseren Widersachern nehmen sollen und am Felsen zerschmettern? Ist das da, was die Bibel da sagt? Meine atheistischen Freunde sagen, siehst du, das Ding kannst du nicht brauchen. Ist das da, was so gelehrt wird? Auf keinen Fall. Niemals. Jesus könnte es nicht deutlicher sagen. Im Neuen Testament, in der Bergpredigt, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Und Jesus ist da nicht etwas völlig Neues am Aufbauen. Die einen sagen, ja, das Alte Testament ist grausam, das Neue Testament ist lieb. Das ist völliger Humbug. Da haben wir auch schon Predigt drüber. Das gibt es nicht, der Unterschied. Jesus baut da auf Lehr, wo man schon im Alten Testament findet, auf. Und übrigens, wenn natürlich deine Finde einfach dein Kollege ist, der dich in der Migros nicht grüßt hat, dann ist es vielleicht das eine. Aber wenn dein Finde, der dich verfolgt, der IS-Typ ist von nebendran, wenn das der ist, der dich missbraucht hat, hast denn du einfach positive Gefühle? Christen denken manchmal, wenn sie das lesen, ja, ich muss positive Gefühle haben für die, die mich misshandelt haben. Das ist nicht das, was da steht. Jesus sagt, liebt und betet für die, die euch verfolgen. Und wenn wir jetzt wieder zurückgehen, dann ist uns klar, dass in dem Rachepsalm nicht eine Empfehlung ausgesprochen wird, das zu tun, was man empfindet, sondern dem Ausdruck zu geben, ehrlich zu werden, was man empfindet. Weil wirklich vergeben kann ich erst, wenn ich meinen Gefühlen gegenüber ehrlich geworden bin. Erst, wenn ich in Wort fasse, was ich empfinde für die Person, die mir Unrecht da hat. Erst dann kann ich auch wirklich loslassen. Ich habe Kontakt mit einem Mann in diesen paar Wochen jetzt von dieser Gottesdienstreihe aus dem Bündnerland. Wir haben uns getroffen, es war sehr, ich sage jetzt mal, ein ruhiges Gespräch gewesen. Und er hat mir gesagt, ich bin sexuell missbraucht worden als Kind in meiner Familie. Und er war ruhig gewesen, ich habe gestaunt, wie ruhig er mir das hat können erzählen. Und irgendwann ist die unglaubliche Wut für ihn gekommen. Und er hat mir beschrieben, was er gerne machen mit dieser Person, die ihm das angetan hat. Ist gut, hat er das können sagen. Er hat sich können identifizieren. Ich habe ihm gesagt, ich predige über einen Rachepsalm am Sonntag. Und dann hat er gesagt, genau so fühle ich. Ich habe mit einer gläubigen Psychiaterin geredet über die Gottesdienste. Und sie hat gesagt, da ist bei den Leuten, die zu mir kommen, die die krassesten Sachen erlebt haben. Wir haben zum Beispiel auch Leute da, die Flüchtlinge sind und die auf dem Weg daher das Schlimmste erlebt haben, was man sich nur vorstellen kann. Aber nicht nur die Flüchtlinge, auch wir da innen, die einen von uns. Und die gläubige Psychiaterin hat mir gesagt, das ist einer der wichtigsten Punkte, gerade auch im christlichen Kreis, dass wir diese Emotionen, die man empfindet für diese Person, diesen äußerst unangenehmen Emotionen ehrlich werden gegenüber und die zum Ausdruck bringen. Und ich wollte dann wissen, ja, warum sind denn die, ist es so schwierig, um das zum Ausdruck zu bringen und zu nennen? Und sie hat gesagt, weil es oft Menschen betrifft, die man eigentlich auch noch gerne haben. ist präzise formuliert. Nicht, wo wir gerne haben, wo wir wollen gerne haben. Unser Vater, unsere Mutter, unseren Lehrmeister, unseren Lehrer. Oft Autoritätsfiguren in unserem Leben. Und es ist schwierig, diesen Gefühl Raum zu geben, wenn man eigentlich auch gern wollen, sie gern haben. Und ich glaube, es sind überhaupt schwierige Emotionen zum Ausdruck zu bringen, weil ich will nicht vor euch dastehen und zugeben, dass ich so Zeug empfinde für jemanden. Ich will dastehen und gute Gefühle haben für alle Menschen. Oder? Und ich glaube, das ist ein Punkt, der so wichtig ist, dass wir einfach aufpassen müssen, dass wir nicht frömmer sind als die Leute in der Bibel. Manchmal ist unsere Frömmigkeit da uns echt im Weg, wirklich können zu vergeben. Und ich frage dich, für die Person, wo du Mühe hast zu vergeben, könnte es sein, dass du noch nie wirklich ehrlich geworden bist gegenüber den Gefühlen, die du hast für die Person? Vielleicht wäre es Zeit, dass du das mal aufschreibst und jemandem sagst, das ist das, was ich fühle für die Person, die mir Unrecht da hat. Und ich will gerade noch mal etwas sagen. Wir, die so Menschen begleiten, erschrecken wir nicht, wenn sie von Sachen erzählen, die wir finden, wupp, das darfst du doch nicht empfinden. Mal, das ist die Realität. Bei gewissen Sachen, die uns passieren, ist das das, was man empfindet. Und es ist gut, wenn das an einem Ort darf zum Ausdruck kommen. Jetzt zum guten Glück bleibt es nicht nur bei dem stehen. In dem Psalm hat es einen wichtigen Hinweis. Im Vers 7 heißt es, Herr, vergiss denn du mit dir nie. Und das ist in all diesen Rache-Psalmen ganz ein wichtiger Punkt. Der Psalmist, der das schreibt, nimmt das Recht nie in die eigene Hand. Er übergibt es immer Gott. Und im Neuen Testament haben wir das super auf den Punkt gebracht. Wir haben den Text auch so gesehen in dieser Reihe. Rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Und in der Bibel haben wir vielleicht auch gerade drum so eine unglaubliche Fähigkeit, ehrlich zu sein, weil man weiss immer, ich nehme das Recht nicht in meine Hand. Die grosse Gefahr, wenn wir nicht ehrlich werden gegenüber unseren Gefühlen, ist, dass wir nachher irgendwann verjagt zu uns und wir schlägt rein und wir werden selber auch zu denen, die Unrecht tun. In der Schrift haben wir das nicht. Du lässt die Türklinke nicht einfach nur los, sondern du übergibst sie in die Hand Gottes. Und einer der Theologen, den ich gelesen habe, der auch über den Psalm 137 schreibt, bringt das wunderbar auf den Punkt, finde ich. Ich lese es euch vor. Gott verlangt von uns nicht, diese Emotionen zu unterdrücken, sondern offen und eindeutig. Das Wort eindeutig ist wichtig. Eindeutig über sie zu sprechen. Durch das Aussprechen geben wir dem Schmerz, dem Gefühl von Hilflosigkeit und der Wut eine Stimme. Indem wir die Gefühle vor Gott aussprechen, geben wir dem Schmerz die Hilflosigkeit und die Wut Gott. Und wir vertrauen darauf, dass Gott für Recht sorgen wird. Das ist super zusammengefasst. Aber erst wenn wir da sind, können wir wirklich vergehen und loslassen. Es tut mir leid, ich wünschte, ich könnte etwas Einfaches sagen. Ich wünschte, ich könnte sagen, du kannst einfach die Gefühle ignorieren. Es kann sein, dass du denen noch einmal musst einen Platz geben musst. Nicht, um aufgrund von denen zu handeln, sondern damit du sie kannst loslassen kannst. Und mit all dem werden wir zu Gott kommen. Und er sagt uns Folgendes. Vergebt einander, wie Gott euch vergeben hat in Christus. Wir haben in dieser Serie von ganz vielen Gründen geredet, warum Vergehen gut ist. Und fast alle Gründe, die wir gegeben haben, sind Gründe. Der Uwe hat das schon angetönt, letzten Sonntag eigentlich der andere Punkt. Aber meistens haben wir gesagt, es ist gut für dich zum Vergehen. Und das ist wahr. Das schlägt kein Geiss weg. Es ist wichtig, dass du vergisst, dass Bitterkeit in deinem Leben nicht noch mehr zunimmt, sondern weggeht und Freude Platz macht. Es ist wichtig für dich, damit du die negative Bindung an diese Person kannst auflösen. Das sind alles menschliche Gründe und sind wahre Gründe und die finden wir in der Bibel auch. Aber es gibt eben nochmal einen Grund. Warum sollen wir vergeben? Weil Gott uns vergeben hat. Und die Bibel stellt an verschiedensten Stellen, unter anderem da, in aller Schlichtheit die Frage, willst du, dass das Unrecht, das du da hast, dir vergeben ist? Ja? Dann bitte vergib auch du. Und ich muss dir auch die Frage stellen, hast denn du um Vergebung gebeten für das, was du falsch gemacht hast? Und wir werden nachher dann nochmal eine Zeit haben mit ein, zwei Lieder und ihr werdet das Abendmahl einnehmen. Und es kann sein, dass du einfach nochmal Vergebung für dich in Anspruch nehmen musst. Vielleicht auch für das Unrecht, das du da hast, weil du zu wenig vergeben hast oder noch nicht vergeben hast. Das ist ein wichtiger Punkt. Das Zweite, was wir hier sehen, ist Folgendes. Wenn wir anderen vergeben, nicht nur um unseren Willen, sondern eben auch um Gottes Willen, verbreiten wir Gottes Art in unserer Umgebung. Wenn du jemandem vergibst, einfach nur, weil du weißt, mir ist vergeben worden und wenn mir vergeben worden ist, kann ich doch deine Vergebung nicht dir vorenthalten. Dann verbreitest du sozusagen den Geruch Gottes, den Parfüm Gottes, sein Wesen, seine Art in dieser Umgebung. Und Menschen werden auf Gott aufmerksam werden. Ich möchte euch ein außerordentlich eindrückliches Beispiel zeigen von dem. Der Uwe hat sie schon erwähnt, letzten Sonntag. Ursula Link war da vor etwa gut zwei Jahren. Das ist die deutsche Frau, die als alleinerziehende Mutter eine von ihren beiden Töchtern verloren hat, weil ein Mann die Tochter ermordet hat in der Millenniumsnacht, vom Wechsel 1999 auf 2000. Sie war da und hat alles erzählt. Außerordentlich eindrücklich. Schaut das nochmal, wenn ihr könnt. Ich habe den letzten Ausschnitt, 2 Minuten, rausgeschnitten, weil sie ist irgendwann dazu gekommen, dass sie Jesus kennengelernt hat. Und irgendwann ein bisschen später hat sie dem Mann vergeben, nicht weil sie es unbedingt jetzt gerade so hätte wollen, gefühlsmässig, sondern weil sie gewusst hat, Gott hat mir vergeben. Genau der Punkt. Und noch ein Jahr später kommt sie die Gelegenheit über, als Sterbebett gehen von dem Mörder, der im Sterben gelegen ist, und ihm zu sagen, ich habe dir vergeben. Ich habe das jetzt zusammengeschnitten, ich muss euch das zeigen. Achtet darauf, was für eine Atmosphäre sich ausbreitet. Einfach nur, weil Ursula Link vergeben hat. Nicht nur wegen sich selber, sondern auch um Gottes Willen. Hören wir auf da.
Der Gefängnisseelsorger hat den Mann vorbereitet. Er hat ihm erklärt, wer ihn jetzt besuchen kommt. Und als ich dann in das Zimmer kam, lag der Mann im Bett. Er streckt mir seine Hand entgegen. Wir begrüßen uns, ich nehme seine Hand, wir begrüßen uns und er sagt zu mir, ich habe viel Mist gebaut in meinem Leben und es tut mir leid. Und ich habe gesagt, genau aus diesem Grunde bin ich heute hier. Ich möchte ihm gerne sagen, dass ich ihm vergeben habe und dass alles gut ist. Und dass es jemanden gibt, der ihm auch vergeben möchte. Und das ist Jesus Christus, ob er vielleicht bereit ist, ihm sein Leben anzuvertrauen. Der Krankenpfleger hatte die Tage vorher keine Gelegenheit ausgelassen, wenn er in dem Zimmer war, den Menschen von der Ewigkeit zu erzählen. Und so war dieser Mann vorbereitet. Und er fragte mich, wie kann ich das denn machen? Und ich habe gesagt, ich würde gern für ihn beten. Und er sagte, ja, bitte. Wir haben uns immer noch an den Händen gehalten. Er fing an, meine Hand zu streicheln. Und ich habe das Gebet gebetet, Jesus Christus als meinen Heiland und der Retter anzunehmen, ihn um Vergebung der Sünden zu bitten und ein Kind Gottes zu werden. Und am Schluss habe ich gesagt, können Sie Ja sagen zu Jesus? Wollen Sie Ja sagen zu ihm? Und ich habe gesehen, ihm liefen die Tränen über die Wangen und er sagte so aus vollem und ganzem Herzen Ja. Ja, ja, ja. Und ich habe eine Liebe für diesen Menschen bekommen, der da vor mir im Bett lag. Und ich habe gespürt, Jesus steht neben mir am Bett und hält unsere Hände. Und ich habe gedacht, so schön wird das mal sein, wenn wir in der Ewigkeit sind. Und eigentlich möchte ich hier nie wieder weg. Das waren ja noch 3 Menschen mit mir in dem Raum und es war ganz still hinter mir. Und dann habe ich mich mal umgedreht und ich habe gesehen, dass sie auch zutiefst berührt und ergriffen waren und gespürt haben, dass Gottes Gegenwart da ist. Ihre Augen haben gestrahlt und die erste, die wieder reden konnte, das war die Sozialarbeiterin und sie sagte, ich bin so froh, dass ich heute hier sein kann. Ich hätte nie gedacht, dass es so was Schönes gibt.
Was Was für eine Atmosphäre hat sich da verbreitet? Es ist unglaublich, oder? Am Bett vom Mörder von der eigenen Tochter. Und dann sagt doch die Ursula Link, ich wünschte, ich müsste da nie weg. Vom Bett vom Mörder von der eigenen Tochter. Also es ist ein Wunder, das schaffen wir ja nicht menschlich. Aber was passiert, wenn man um Gottes Willen vergibt? Dann verbreitet sich Gottes Art. Das ist krass. Und ich will dich fragen, willst du vergeben? Um deinen Willen, unbedingt. Aber willst du es auch um Gottes Willen tun, damit seine Art sich ausbreitet in dem schrecklichen Umfeld, das da ist, in Bezug auf das Unrecht, das geschehen ist? Willst du das machen? Zum ihm ehren. Damit Menschen ihn kennenlernen und dass sie die gleiche Gnade dürfen erfahren, wie du erfahren hast. Willst du das? Möglicherweise der schwierigste Schritt von deinem Leben, wo der grösste Segen darauf liegen darf. Und so möchten wir jetzt, möchte ich Band führen bitten. Wir haben nochmal 3 Lieder parat. Das ist jetzt deine Zeit. Du kannst einfach auf die Lieder hören. Du kannst aber auch das Abendmahl einnehmen. Vielleicht hast du es nötig, weil auch du schuldig geworden bist gegenüber anderen und es nötig hast, Vergebung in Anspruch zu nehmen. Du kannst hier hinkommen und du kannst so ein Tuch nehmen. Der Vater im Himmel heisst dich willkommen, hat Martina gesagt. Aber es kann sein, dass du sagst, ich will wie der Vater im Himmel auch vergeben. Ich tue an diesen Baum selber ein Tuch an, als Zeichen, dass ich vergib. Dass ich den Schuldigen von seiner, dass ich mein Anrecht loslasse, von dem, was er mir noch schuldet. Dann kannst du kommen, hat dann Korb. Und wenn du es nicht schaffst, da raufzukommen, irgendwie, dann werde ich da stehen und du sagst mir, weißt du was, den Korb tun wir noch ein bisschen führen. Dann tun wir da runter. Dann nimmst du eins und gibst mir es. Weil da die Steige drauf kommen, vielleicht schwierig ist. Und dann tue ich es für dich an. Was du auch kannst, und die tue ich auch noch dafür. Vielleicht musst du noch ein Flügel machen. Einen roten oder einen gelben Flügel. Und musst ihn noch da zum Fenster rausrühren. Ich verspreche euch, dass ich alle auflese. Nachher. Als Zeichen, dass du vergisst. Rote Flügel, gelbe Flügel, schön durchmischt, wie es oft ist im Leben. Oder du kommst da vorne und du hebst das da vorne. Und du musst mit niemandem beten. Und wir gehen einander einfach den Freiraum. Und du hebst da und dann sagst du, Jesus, ich lasse los. Ich bin ehrlich geworden gegenüber dem Gefühl, das ich habe für die Person, die ich da hinten eingeschlossen habe. Und ich öffne meine Hand und ich lasse los. Und vor meinem inneren Auge sehe ich, wie die durchbohrte Hand von Jesus da ankommt. Das sind Möglichkeiten, dass du da jetzt einfach heute Morgen nach diesen 4 Gottesdiensten sagst und ich mache es ernst. Ich vergib. Um meinetwegen und um Gottes wegen. Und ich möchte jetzt noch beten und dann steigen wir in die paar Lieder. Vater im Himmel, danke, dass du uns vergeben hast. Und Herr, wir haben über schwierige Sachen geredet heute Morgen, über schwierige Emotionen. Hilf du uns denen, in angebrachter Art und Weise auch umzugehen, damit wir um unseren Willen und um deiner Ehre willen können loslassen. Vergeben. Menschen in deine Hände vertrauen, die wir unbedingt wollen, in unserer Hand behalten. Aber Herr, durch deine Gnade kannst du Wunder wirken in uns und durch uns durch in diese Umgebung hinein. Wie wir gesehen haben bei der Ursula Link, wenn das bei ihr möglich ist, dann solltest doch du, wo der Gleiche bist, wo in der Ursula Link lebst, du lebst ja auch in uns und du kannst es auch uns möglich machen, heute Morgen oder in den nächsten Stunden oder ein paar Tagen. Danke, dass wir dürfen Gewissheit haben, dass wir bei dir willkommen sind. Dass du so weisse Tücher schwingst und auch möchtest, dass wir so jemand werden, der so weisse Tücher schwingt und am Baum tönt. Danke, dass wir dafür Gewissheit haben von der Vergebung, die du uns zusprichst, wenn wir Buße tun und umkehren und zu dir kommen und das Abendmahl nehmen. Und Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du gestorben bist am Kreuz, um das Ganze möglich zu machen. von dem wir heute Morgen reden. Amen.